Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Lernfrust entstehen dadurch, dass Lernlücken entstehen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein Haus baut und hat da schon Lücken im Fundament, dann ist klar, dass das Ganze kippelig steht und vielleicht sogar irgendwann zusammenbricht.
Wie geht eigentlich Schule heute? Dieser Frage bin ich in meinem Podcast bislang noch nicht so wirklich nachgegangen. Stattdessen habe ich bis heute des Öfteren mit Bildungsfrauen im schulnahen Raum gesprochen, die Ergänzungsangebote für bestimmte Zielgruppen verantworten. Also habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin in den Südwesten von Hannover gefahren. Und zwar in die Gebrüder Körting Grundschule. Dort habe ich mich mit Bildungsfrau Tanja Köntop getroffen. Sie ist dort Lehrerin und Konrektorin und hat mir einen spannenden Einblick in ihre Arbeit gegeben. Freut euch auf Impulse zu altersübergreifenden Klassen, Zeugnisse ohne Zensuren, intensive Teamarbeit und ganz viel Freude an der Beziehungsarbeit mit und der individuellen Förderung von Kindern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Ich bin heute live und in Präsenz in einer Grundschule am Rande von Hannover und spreche mit Tanja Köntop. Schön, dass wir uns treffen heute.
Ja, ich freue mich auch sehr. Bin ganz gespannt.
Erzählen Sie doch mal, was machen Sie im Bildungsbereich?
Ich bin Grundschullehrerin und in einer Schule in Badenstedt. Und auch gleichzeitig stellvertretende Schulleiterin. Aber das für mich sehr Wichtige ist, dass ich eine Klasse leite in einer Jahrgangsmischung 1 bis 4 mit derzeit 21 Kindern.
Ja. Wie haben Sie denn den Weg in den Bildungsbereich gefunden?
Ach, das war so ein bisschen zufällig irgendwie. Also ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Nach dem Abi habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht und wollte irgendwie in den Wirtschaftsbereich. Und habe da gemerkt, dass das als Frau gar nicht so einfach war, damals Anfang der 90er Jahre. Das wäre dann, entweder wäre man da eine bessere Sachbearbeiterin gewesen oder also mit Leitungsaufgaben und ein bisschen Verantwortung wäre das schwierig geworden. Und ganz zufällig gab es da eine Arbeitsgruppe und da sollte ich ein paar Mitauszubildende coachen in Mathe und ein bisschen Nachhilfe geben. Und dabei habe ich dann meine Fähigkeiten entdeckt, anderen Menschen Bildung nahezubringen und was zu erklären. Und habe mich dann kurzerhand entschlossen, ein Lehramt für Grund- und Hauptschule zu beginnen. Und da bin ich noch dabei, sozusagen, in dem Bereich. Also das habe ich abgeschlossen. Und ja, es macht mir ganz großen Spaß.
Wie viele Schulen dürfen denn in den Genuss ihrer Kompetenzen kommen?
Gar nicht so viele. Ich habe in Wettbergen angefangen, das erste Jahr. Dann kam meine Tochter, dann kam mein Sohn zur Welt. Da war ich ein Jahr, glaube ich, nur. Und habe dann tatsächlich hier an diese Schule gewechselt. Durch eine Kollegin hörte ich davon. Da war diese Schule noch im Aufbau. Und bin seitdem hier, weil ich es hier einfach total beglückend finde, wie viel Schulentwicklung wir hier an der Schule machen können. Das macht mir total Freude, nicht in so einem starren System arbeiten, sondern mal wieder Dinge verändern zu können, modernisieren zu können, an aktuelle Diskussionen anzuschließen. Das geht hier eigentlich immer und das macht mir großen Spaß.
Ja, ich denke gerade an die Zuhörenden draußen. Hannover werden die meisten kennen, aber Badenstedt nicht. Können Sie mal den Stadtteil beschreiben, wo wir uns befinden? Also in welchem Umfeld befindet sich die Schule?
Ja, Badenstedt ist ein sehr gemischter Stadtteil, in dem sehr verschiedene Menschen leben. Sehr traditionelle, bildungsnahe Familien, aber auch viele Menschen aus der ganzen Welt, bunt zusammengewürfelt, viele Sozialwohnungen, Menschen mit wenig Deutschkenntnissen, sozial und wirtschaftlich schwach situierte Familien, die viel Unterstützung brauchen. Und so ein Mittelfeld ist eigentlich gar nicht so viel vorhanden. Also da ist schon sind sehr große Unterschiede da. Aber es ist eben auch, wir sagen immer, wir wohnen hier in Körtingsdorf und arbeiten hier in Körtingsdorf. Ein bisschen ist es auch ein Dorf, wo die Menschen auch manchmal ganz nah beieinander sind, egal welche unterschiedlichen Hintergründe sie haben. Was unser Klientel so angeht, also unsere Schülerschaft, ist das natürlich dann genauso bunt gemischt. Da sind sehr bildungsnahe Kinder dabei, die schon ganz viel können, wenn sie zu uns in die Schule kommen. Und auch Kinder, die noch quasi entwicklungsmäßig im Kleinkindalter sind. Also eine wahnsinnsgroße Spanne, die es zu bedienen gibt hier. Das ist nicht immer einfach und deswegen haben wir unser Konzept so verändert, dass das für alle Kinder gut möglich ist. Deswegen auch die Jahrgangsmischung, wo wir die Kinder quasi wie in Familien unterrichten. Da ist das ja auch so, dass die Kinder alle unterschiedlichen Alters sind, wenn man nicht gerade Zwillinge hat. Und die lernen mit und voneinander. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ein sehr offenes Konzept. Und da können wir allen gerecht werden, egal wo die Kinder jetzt halt gerade stehen. Ob sie schon viel können oder noch viel Hilfe brauchen.
Ja, das klingt total spannend, weil ich sag mal, gerade auch diese Jahrgangsmischung, das ist ja eher was, sage ich mal, was man zum Beispiel auch noch aus Nachkriegsgenerationen kennt, aus den Dorfschulen, da waren dann alle in einer Klasse. Es gab eine Lehrkraft, weil was anderes gab es nicht. Man musste dann zum Teil ja von Klasse 1 bis Klasse 9 sogar in einer Schule sein, ja, oder in einem Klassenraum. Dann war es ja eben alles jahrelang, jahrzehntelang sehr stark getrennt, ganz klar. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse und so weiter.
Abteilungsunterricht, ja.
Und was hat diese Schule bewogen, dann doch wieder in die Jahrgangsmischung zu gehen?
Ja, das, was ich eben schon andeutete, dass wir doch eine sehr, sehr stark heterogene Schülerschaft haben. Und wir gemerkt haben, wenn wir jetzt hier im Gleichschritt Marsch-Marsch gehen wollen und das Stundenthema ist festgesetzt durch die Lehrkraft, da kann ich nur ganz wenige Kinder mit erreichen. Für viele ist es zu hoch gegriffen, für einige ist es zu einfach. Und deswegen haben wir das Konzept so geöffnet, dass wir ganz offen unterrichten und die Kinder individualisiert unterrichten. In ihrem eigenen Tempo, nach ihren eigenen Stärken. Und wenn man sich vorstellt, dass die Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen, das funktioniert gut. Frei nach dem Motto, wenn ich am Gras ziehe, wächst das ja auch nicht schneller. Deswegen müssen einige Kinder einfach Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Und andere können eben schon schneller lernen. Und dann ergibt sich irgendwann, dass ein Kind nicht einfach in eine Klasse versetzt werden kann, weil es noch nicht so weit ist. Wenn ich ihm Zeit lasse, dann muss ich auch mit allen Konsequenzen Zeit lassen. Und dann kann ich nicht am Ende von Klasse 1 sagen, hups, hast du nicht geschafft, gehst du noch zurück. Das ist ja blöd, dann muss es ja die Lerngruppe wieder wechseln und ist traurig. Und darüber haben wir verschiedene Veränderungen vorgenommen. Erst hatten wir die Eingangsstufe, dann haben wir Klasse 3, 4 nochmal gemischt und hatten aber auch diesen Bruch in der Mitte und haben dann gesagt, nee, wir müssen die Kinder 4 Jahre bei uns haben. Weil wir kennen die ja auch so gut und können mit denen dann so gut arbeiten. Und dann kann man ihnen Zeit lassen. Dann kann man irgendwann dazwischen oder auch am Ende gucken, wer braucht jetzt hier wirklich noch ein Jahr länger Zeit. Und dann gibt es wirklich einige Kinder, die hier bei uns dann 5 Jahre verweilen. An klassischen anderen Schulen wäre das ein Sitzenbleiben, eine Klasse wiederholen. Bei uns ist das einfach ein Jahr länger in der Grundschule verweilen. Und das funktioniert wirklich gut. Damit kann man ganz oft Lernfrustration verhindern, Misserfolge minimieren und auch letzten Endes Förderschwerpunkt, also Fördergutachten. Ne? Werden ja auch oft abgestempelt dann die Kinder, tja, bist du schwach, dann brauchst du Förderschwerpunkt lernen. Damit haben die ja schon wirklich einen ziemlichen Stempel. Das können wir damit auch ganz oft verhindern.
Ja. Wie muss ich mir das denn praktisch für Ihre pädagogische Arbeit vorstellen? Also Sie kommen in die Klasse, da sind 20, 21 Kinder, die eben Klasse 1 bis Klasse 4 zusammen sind, also unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Kompetenzstände. Wie bereiten Sie ganz konkreten Unterricht vor, damit auch alle tatsächlich mitmachen können oder damit sie alle auch abholen können, wo sie stehen?
Ja, da gibt es verschiedene Elemente des Unterrichts. Also wir haben viele Elemente, wo die Kinder selbstständig arbeiten. Wir nennen das Arbeits- oder Lernzeit. Die haben alle verschiedene Arbeitsmaterialien, Arbeitshefte zum Beispiel, in denen sie üben und trainieren. Das tun sie dann relativ selbstständig. Da beginnen sie auch ganz selbstständig. Das machen wir gewisse Zeiten. Ich gehe dann rum, bin Lernbegleitung, erkläre nochmal, wenn was sein muss oder helfe. Und dann gibt es dann auch kleinere Phasen. Da nehme ich mir dann einzelne oder so Kleingruppen raus und erkläre denen was. Zum Beispiel, wie rechnet man eigentlich Malaufgaben? Oder ich zeige ihnen Rechtschreibstrategien oder sowas. Und dann gibt es auch noch andere Themen, die man ganz gut mit allen Kindern gemeinsam machen kann. Im Sachunterricht hatten wir jetzt das Thema Hannover Stadtentwicklung, haben uns angeguckt, wie entsteht eigentlich so eine Stadt, wie war das mit Hannover und haben das im Modell nachgebaut. Da ist es egal, wie alt die Kinder sind. Da hatten Viertklässler genauso Spaß am Basteln wie ein Erstklässler. Und die Kinder helfen sich dann auch untereinander. Das ist halt dann ganz schön, da kann man die Ressource auch noch mitnutzen. Und hat dadurch dann wieder andere Freiräume als Lehrkraft. Man muss also nicht die ganze Zeit da vorne stehen und lalala was erzählen, wo dann am Ende doch keiner mehr zuhört, sondern kann die Arbeitskraft viel gezielter einsetzen. Da, wo sie wirklich gebraucht wird. Es gibt ja Kinder, die brauchen wirklich viel Support. Und dann gibt es welche, die sind ganz froh, wenn sie ihre Sachen alleine in Ruhe machen können, brauchen zwischendurch mal einen Blickkontakt und dann ist das auch okay. Und so hat man dann auch wirklich viel Möglichkeiten, viel Kraft, da allen so gerecht wie möglich zu werden.
Ja, und wie ist das in so Kernfächern wie Deutsch und Mathe? Also ich meine, da merkt man ja eben auch immer durch die ganzen Vergleichsstudien, da geht ja immer wieder die Alarmglocke an, oh Gott, und die Schülerinnen und Schüler sind so schlecht geworden und die können das alle gar nicht mehr. Also wie gestalten Sie das da, dass alle Kinder auch möglichst gut die Kernkompetenzen erwerben können?
Ja, auch total individualisiert, weil es nützt ja nichts. Ich glaube, ganz viel Lernfrust entstehen dadurch, dass Lernlücken entstehen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein Haus baut und hat da schon Lücken im Fundament, dann ist klar, dass das Ganze kippelig steht und vielleicht sogar irgendwann zusammenbricht. Und genau so ist das mit dem Lernen auch. Da muss man wirklich wachsam sein. Wo ist hier was nicht verstanden? Welche Basiskompetenzen sind noch nicht erreicht? Und da muss man verweilen mit den Kindern. Und zum Beispiel im Leseunterricht ist es so, dass die Kinder dann auch selbstständig, viel selbstständig lernen. Die, die schon lesen können, die sitzen eben da und lesen Gregs Tagebuch. Und die, die das noch nicht können, die sitzen an meiner Seite, einzeln oder zu zweit, und lesen mir dann vor. Es hat ja keinen Sinn, mit 20 Kindern, auch nicht, wenn man eine reine erste Klasse hat, mit 20 Kindern da zu sitzen, einer liest und alle müssen zuhören. Was lernen die anderen 19 dabei? Gar nichts eigentlich. Und deswegen bauen wir viel auf die Selbstständigkeit der Kinder, so dass die alleine arbeiten, während ich mich intensiv dann einzelnen oder Kleingruppen manchmal auch zuwenden kann. Und so kann ich die dann auch wirklich alle fördern und sehe auch ganz genau, was kann der eine und was kann die andere noch nicht.
Ja, wie müssen denn dann Klassenräume gestaltet sein, damit das auch gelingt? Der Raum wird ja immer gerne als zusätzlicher Pädagoge auch betitelt. Also wie sieht denn so ein Klassenraum bei Ihnen aus?
Wir haben... Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Lehrerpersönlichkeit zusammen, wie man das so gestalten möchte. Die Klassen sind auch sehr unterschiedlich. Manche springen auf dies oder jenes an. Mein Klassenraum sieht so aus, dass ich die Tische alle an den Rand geräumt habe. Also die Kinder schauen sozusagen manchmal gegen die Wand oder auch aus dem Fenster, weil das Arbeitsplätze sind, an denen sie ihre Ruhe brauchen zum Üben und Trainieren. Also diese Plätze sind dafür da, dass sie wirklich alleine arbeiten.
Möglichst reizarm.
Genau, ja. Und in der Mitte des Raumes ist ein großer, ja, ein Quadrat aus Bänken, also vier Bänke, die so im Quadrat stehen, in der Mitte ein Tisch. Und das ist unser, ja, Kreis, in dem wir ganz oft am Tag zusammenkommen. Da, ja, passieren eben diese Dinge, die wir gemeinsam tun, Beratungen, Vorstellungsrunden, Arbeitsergebnisse, Einführungen, wenn ich was erkläre, was zeige, dann machen wir das da. Das ist so das wichtigste Element. Ja, also nicht mehr wie die Häschenschule, wo ich da vorne stehe und erzähle was und alle gucken mal schön und ich schreibe die Tafel voll. Das passiert recht selten.
Ja, wie nehmen denn die Eltern
dieses Schulkonzept auf? Also, ne, wenn ich so überlege, wie ich sozialisiert worden bin in den 80er Jahren in der Schule, also in der Grundschule, da sah das ja noch ganz anders aus. Und das war eben auch lange mein Bild von Schule und von Lernen, bis ich dann mich durch Studium und so weiter, also gemerkt habe, oh, es gibt auch andere Settings und man kann es auch anders machen. Viele Eltern haben ja aber dieses Wissen gar nicht, weil die sich beruflich auch ganz anders orientiert haben. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Eltern da vielleicht auch ganz schön skeptisch sind, oder?
Ja, schon. Wobei sich das hier gar nicht so dramatisch darstellt. Also die merken ja ziemlich schnell, die Eltern, wenn ihre Kinder hier bei uns in die Schule kommen, dass die hier zufrieden und glücklich sind. Wir haben also hier wirklich ganz, ganz wenige Kinder, die mal keine Lust haben, in die Schule zu kommen oder auch mal unglücklich sind. Das hängt aber dann mit ganz kleinen persönlichen Schwierigkeiten zusammen. Es ist nicht so, dass wir hier Kinder haben, die sagen, oh, Schule finde ich doof. Die kommen alle gerne, das merken die Eltern. Und wir sind als Lehrkräfte alle sehr daran interessiert, mit den Eltern gut zusammenzuarbeiten. Es ist nicht so, dass wir die nur mal einmal im Jahr einladen zum Sprechtag, 10 Minuten, so hopp, hopp und wieder raus, sondern wir pflegen einen wirklich engen und intensiven Kontakt auf verschiedenen Ebenen. Persönlich mit den Eltern, in den Einzelgesprächen mit den Kindern, im Schulelternrat, auf der Schulleitungsebene, und haben da wirklich einen ganz, ganz tollen Draht zu fast allen Eltern. Und dann haben wir alle das Kind eng im Fokus und das merken die Eltern ja, dass wir das Kind gut kennen, dass wir die Interessen kennen, dass wir die Schwächen kennen, dass wir da an Lösungen arbeiten, gemeinsam mit den Eltern, und dann sehen die, wie toll sich ihre Kinder so entwickeln. Mhm. Selbst wenn es Schwierigkeiten gibt, dann sind wir da auch auf Augenhöhe und versuchen Lösungen zu finden, was uns auch fast immer gelingt, und dann haben die eigentlich gar keine Möglichkeit, hier Kritik zu üben. Also,
jetzt liest man ja immer, und ich weiß es auch aus vielen persönlichen Gesprächen, dass Lehrkräfte unheimlich gefordert sind, die ganzen vielfältigen Aufgaben in den Stunden, denen ihr eigentlich zur Verfügung stehen, auch alles unterzubringen. Wie lösen Sie das gerade, wenn Sie erzählen, Sie sind eben auch eng im Austausch mit den Eltern und so weiter? Also das sind ja alles Zeiten, die eigentlich durch die Unterrichtsverpflichtung oder durch das Zeitbudget, was Ihnen zur Verfügung steht, vermutlich gar nicht zur Verfügung stehen, oder?
Ja, das ist schon manchmal schwierig. Man muss natürlich auch persönlich manchmal gucken, was geht und was geht nicht. Jetzt konkret am Beispiel Elterngespräche. Wir führen etwa 2 Elterngespräche im Jahr, manchmal natürlich auch noch mehr, wenn der Bedarf das erfordert, aber die Gespräche dauern eine halbe Stunde etwa, dann man braucht ein bisschen Vor- und ein bisschen Nachbereitung. Also da kann man sich so ein bisschen hochrechnen, wie viel Zeit dabei drauf geht. Aber andersrum ist es auch einfach total gut investierte Zeit, weil ich dann ja auch Dinge über das Kind erfahre oder auch selber Rückmeldungen bekomme. Die Eltern melden mir auch ganz oft zurück, Mensch, das ist eine tolle Arbeit, die ihr da macht. Das gibt mir ja auch Aufwind und dann lohnt sich das ja auch und dann macht die Arbeit auch mehr Spaß. Oder ich kenne die Knöpfe, die ich drücken muss bei einem Kind. Da muss ich mich im Unterricht gar nicht mehr so abquälen. Dann macht es mir den Unterricht auch viel leichter und das Arbeiten mit dem Kind. Mhm. Dann ist das wirklich gut investierte Zeit. Und am Ende gucken wir auch immer, wie können wir unsere Arbeitskraft zeitlich organisieren. Wir arbeiten hier in Teams zusammen. Also es gibt immer 2 Klassen, die miteinander im Team arbeiten. Und da haben wir wöchentliche Teamtreffen. Da sitzen wir 1 bis 2 Stunden zusammen und planen den Unterricht für die nächste Woche und sprechen uns ab. Mhm. Was machen wir? Mit meiner Teamkollegin arbeite ich enorm eng zusammen. Wir machen quasi, wenn es geht, das Gleiche in den Klassen nahezu. Das verringert natürlich immens die Vorbereitung. Ja, ich bin Mathefachfrau, ich mache dann eher die Mathe-Sachen. Sie ist Deutschfachfrau und bereitet da ein bisschen intensiver vor. Und dann tauschen wir uns aus. So muss man dann eben immer gucken, dass man sich da ein bisschen organisiert. Und dann geht ganz viel mehr.
Ja, das heißt also, die Lehrkraft als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer?
Nein, geht nicht mehr. Nein, gibt es nicht mehr. Wir arbeiten in multiprofessionellen Teams hier zusammen. Wir haben also auch Schulassistenzen, wir haben Lernförderkräfte, wir haben Sonderpädagogen, die Schulsozialarbeit. Und wir arbeiten alle ganz, ganz eng zusammen. Mal mehr, wenn das Kind die Geschichte erfordert, mal weniger, wenn das Kinder sind, die gut kommen und selbstständig arbeiten, ne? Aber das sind mittlerweile große Teams, in denen wir da arbeiten und uns die Arbeit verteilen und die Aufgaben. Ja. Und ja, das erfordert natürlich auch Absprachen, die auch wieder Zeit kosten. Aber das kennen wir alle auch aus unseren alltäglichen Tätigkeiten, welcher Art auch immer. Man muss halt manchmal ein bisschen gucken, sich sortieren und dann kann man da Kapazitäten freischaufeln.
Ja. Jetzt bin ich ja nicht ohne Grund auf Sie gekommen, sondern habe neulich in einer Zeitung gelesen, dass Sie keine Noten verteilen oder nicht mit Noten bewerten, sondern anders. Wie machen Sie das hier?
Ja, wir schreiben Berichtszeugnisse und zwar ausschließlich. In Niedersachsen ist es ja so, dass Klasse 1 und 2 Berichtszeugnisse erhält und Klasse 3 und 4 Notenzeugnisse. In der Regel ist es so. Noch, sage ich jetzt mal ein bisschen frech, es ist laut Schulgesetz möglich, dass Schulen in Eigenregie die Noten abschaffen. Das kann jede niedersächsische Grundschule tun. Da gibt es gewisse Wege, die dabei einzuhalten sind zwar, aber das kann jeder tun. Und wir haben das schon vor langer Zeit so für uns beschlossen, dass wir so nicht arbeiten wollen, weil, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir individualisiert arbeiten, jedes Kind in einem unterschiedlichen Tempo, oft zwar am gleichen Thema, aber vielleicht auch manchmal mit anderen Materialien. Da kann ich ja so eine Hürde wie Note und so einen Maßstab gar nicht anlegen. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Und so sind wir durch unser Konzept da vielleicht ein bisschen eher dazu quasi gezwungen worden. Aber wir merken auch, wie gut diese Art der Rückmeldung ist. Und auch den Eltern in ausführlichen Lernberatungsgesprächen den Lernstand ihrer Kinder erläutern. Da weiß man genau, was kann das Kind, woran muss es noch arbeiten als nächstes, wo gibt es vielleicht tatsächlich Schwierigkeiten, die man mit Hilfe von außen überwinden muss und muss da nicht einfach nur schreiben, tja, nicht gelernt, 5 oder 6. Was das Kind jetzt noch machen muss, damit es besser lernt oder was es vielleicht trotzdem irgendwo anders ganz gut kann, kann ich mit einer Zahl ja gar nicht ausdrücken. Und das ist einfach so hinderlich für den Entwicklungs- und Lernprozess wie irgendwas. Also es ist für uns völlig unverständlich, dass noch so wahnsinnig viele Schulen überhaupt mit Noten arbeiten.
Ja.
Die Eltern finden es toll, weil sie ja zu jedem Zeitpunkt genau wissen, was kann mein Kind und was kann es nicht. Und die Art der Rückmeldung, die wir geben in Gesprächen und eben auch in diesen Berichtszeugnissen, die umfassen 2 DIN A4 Seiten und sind in Briefform direkt an das Kind geschrieben. Und dann wissen sie genau, was kann mein Kind jetzt. Und die sind total wertschätzend, weil wir ja immer von Fortschritten berichten können, weil wir die Kinder ja nur an sich selber messen damit. Und sie wissen dann auch, woran muss ich als nächstes arbeiten, was klappt noch nicht so gut. Ne, wenn ich zum Beispiel in Deutsch die Note 3 vergebe, dann kann das bedeuten, zum Beispiel, das Kind hat zwar eine gute Lesekompetenz, aber mit dem Schreiben ist es nicht so weit her. Es hat vielleicht ganz viel Fantasie, kann sich tolle Geschichten ausdenken, kriegt die aber nicht aufs Papier geschrieben oder vielleicht auch nicht rechtschreibfehlerfrei. Mhm. So, das ist vielleicht so eine 3, aber das, was ich jetzt gerade schon erläutert habe, geht daraus ja nicht hervor, aus der 3. Ich würde dem Kind dann schreiben, du, also lesen machst du total gerne, kannst auch komplizierte Texte lesen und verstehen und hast auch ganz tolle Ideen für Geschichten, aber du kannst die irgendwie noch nicht alleine aufs Papier bringen. Dabei brauchst du noch Hilfe. Da muss dir jemand das schreiben, was du diktierst. Versuch doch mal daran zu arbeiten und so melden wir das dann zurück. Und das ist auch viel wertschätzender. Und dann hat das Kind vielleicht auch tatsächlich Lust, seine tollen Geschichten aufs Papier zu bringen. Wer uns bei einer 3 oder 4 sagen würde, kann ich halt nicht so gut.
Ja. Ja, ich meine, auch Erwachsene, wir hatten das vorhin schon im Vorgespräch, freuen sich ja auch immer eher so eine detaillierte Rückmeldung. Ne? Was ist gut gelaufen? Wo ist noch Optimierungsbedarf oder wo kann noch was verbessert werden, anstatt jetzt einfach irgendwie so Notenstempel zu bekommen. Und trotzdem, immer wenn diese Idee mal wieder politisch oder durch Studienartikel irgendwie in die Gesellschaft gespült wird, gibt es ja sehr kontroverse Diskussionen, ne? Dass es doch nicht sein kann, dass man die Noten abschafft. Und Kinder wollen doch auch wissen, wo sie stehen und die müssen doch eine Note haben. Also wie beobachten Sie diese Diskussion und wie schätzen Sie das ein?
Ja, es ist ja im Grunde absurd. Ne? Sie haben ja eben schon gesagt, auch wir Erwachsene in unserem Berufsleben, auf das eine gute Schule ja auch
vorbereiten muss, indem es kleine, junge Menschen auf das spätere Leben vorbereitet und ihnen Kompetenzen beibringt. Da ist es ja nicht so. Da erhalten wir keine Noten in unserem Job. Da kriegen wir von unserem Chef gesagt, du, das machst du super, und das noch nicht so. Und ich weiß gar nicht, warum man Kindern zumutet, dass sie auf diese Art und Weise Rückmeldung erhalten sollen und ihnen dann auch als Eltern noch impliziert, das ist wichtig, denn dann seid ihr alle miteinander vergleichbar. Dann kann ich nämlich Susi und Katharina schön miteinander vergleichen, weil die Susi hat eine 2 in Deutsch und die Katharina nur eine 3. So, dann meinen auch die Kinder, sie können sich damit vergleichen. Das ist ja Schwachsinn. Das funktioniert nicht. Vor allem, wozu? Also das Einzige, wo ich mir jetzt noch denke, wo Eltern vielleicht auch den Blick drauf richten, ist dann später der NC fürs Studium, ne? Mhm. Dass sie sich sagen, nur mein Kind soll Medizin studieren und dafür braucht es einen NC von. Und das muss ja alles miteinander vergleichbar sein. Aber Noten sind doch nicht vergleichbar. Also mal ganz ehrlich, jeder, der zur Schule gegangen ist und Noten erhalten hat, weiß, wie wenig vergleichbar Noten sind.
Und wie wenig objektiv. Es wird ja oft ins Feld geführt, ja. Noten seien so objektiv. Aber das ist großer Mist, ehrlich gesagt.
Sie sind auch nicht objektiv. Nicht. Wir als Lehrkräfte sind ja Menschen. Und wir sind natürlich immer bestrebt, jeden Schüler und jede Schülerin irgendwie so gleich zu behandeln, dass wir keinen bevorzugen und keinen benachteiligen. Wir haben auch Emotionen allerdings dabei, die sicherlich unbewusst oft damit reinspielen. Und Dinge, die Kinder tun oder nicht tun, die wir auch unbewusst bewerten. Ich sage jetzt mal was sich jeder gut vorstellen kann. Da ist ein ganz fleißiges Kind, das ist nicht so stark, das erreicht nicht so viel, aber ist unwahrscheinlich fleißig. Macht immer ganz viel. Das Ergebnis ist vielleicht nicht ganz so schick immer, aber es gibt sich doch so viel Mühe. Und dann gibt es ein Kind, das ist irgendwie immer pampig und schlampt es dahin. Und wir wissen alle, das ist irgendwie schlau, aber und das kann auch viel. Und wenn dann macht so eine Aufgabe so halb gut und so, ne? Bewerte ich die beide gleich? Bewerte ich das Kind, das intelligent ist, besser, weil ich ja weiß, das ist intelligenter? Oder bewerte ich das fleißige Kind besser? Wie vergebe ich da eine Note? Ich muss da eine Zahl sagen. Das geht doch nicht. Ne? Wo ist da die Objektivität, die Vergleichbarkeit? Das geht nicht. Also das kann man wirklich nicht machen. Damit wird man niemandem gerecht. Egal, ob er jetzt Schwächen oder Stärken hat, in welchem Bereich. Da muss ich eine ehrliche Rückmeldung geben. Du bist eine faule Socke oder du gibst dir immer viel Mühe. Und du hast ganz viel gelernt über das Thema und du hättest viel mehr lernen können, weil wenn du dich angestrengt hättest, sowas in der Art. Ne? Und dann wissen auch alle, woran sie sind.
Und das hilft dann auch wirklich weiter, ne?
Das hilft weiter, weil es gibt ja Ziele zu erreichen. Die Kinder müssen ja auch nicht mehr nur Wissen in ihre kleinen Gehirne reinprügeln, vor allem nicht in der Grundschule, aber ich möchte das betonen, auch nicht mehr am Gymnasium. Es geht darum, Kompetenzen zu erwerben. Darauf sind sogar unsere Kerncurricula jetzt angepasst. Es geht nicht darum, alles Mögliche über ein Thema zu wissen und sich damit dann gut zu fühlen, sondern Kompetenzen. Wo kriege ich Wissen her? Wie bin ich ein sozialer Mensch in einer Gruppe? Wie kann ich im Team arbeiten? Wie kann ich logische Zusammenhänge darstellen? Wie kann ich mein Wissen anwenden? Das sind Kompetenzen, die ich erwerben muss. Und das kann ich nicht, indem ich da Wissen reinprügel und am Ende bewerte, Katharina konnte sich 43 Sachen merken und Susi nur 32. Da hat auch keiner was davon. Ne? Ja. Und diese Kompetenz brauchen wir alle gar nicht mehr in unserer heutigen Arbeits- und Lebenswelt. Das habe schon im Vorgespräch erzählt, das war im alten Preußen noch so, da hat man die Kinder noch fürs Militär ausgebildet. Da waren natürlich andere Zielsetzungen da, aber das ist heute nicht mehr so. Wir brauchen teamfähige Menschen, die ihr Wissen benutzen können und die eben auch wissen, wo sie Wissen erlangen können. Im Grunde ist das ja alles in den Computern und im Internet. Da kann ich ja jede Information erhalten. Die brauche ich in der Schule nicht alle auswendig zu lernen, so wie meine Eltern das noch mussten nach dem Krieg.
Ne? Ja. Jetzt ist es ja so, Sie haben ja auch vorhin schon, auch im Vorgespräch erzählt, Sie sind Hospitationsschule. Das heißt, Sie sind sicherlich viel im Austausch auch mit Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen im Findungsprozess sind, ob sie ihre Schule und in welche Richtung sie ihre Schule entwickeln wollen. Und gleichzeitig bei allen Diskussionen um die Bildung ist es ja auch so, dass die Schule wie ein schwerfälliger Tanker auf den gesellschaftlichen Entwicklungen hinterherhechelt. Also was sind denn dann so typische Fragen, die Kolleginnen und Kollegen an Sie richten? Und wo sehen Sie auch besonders große Hindernisse, die eben diese Veränderung so schwer machen?
Ich glaube, oder so wie ich das erlebe, wir haben ja viele Menschen, die hier zu uns in die Schule kommen zum Hospitieren oder die wir beraten in diesem Prozess. Und dann erlebe ich immer wieder, da sind hochmotivierte, top engagierte Menschen, die auch eine gute Ausbildung genossen haben, aber die sich einfach auf den Weg machen, die ihren Spirit haben und die sagen, darf ich das eigentlich? Geht das eigentlich? Also noch so ganz verhaftet sind in diesem Beamtenapparat, sage ich mal. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht so sehr drauf schimpfe. Aber das ist unwahrscheinlich hinderlich, dass das alles so ein riesen schwerfälliger Apparat ist. Und dann dieses Behördendenken, da muss ich erst 5 Anträge stellen und so. Also natürlich gibt es Dinge, die gehen und natürlich haben wir Schulgesetze und an die müssen wir uns alle halten. Das ist auch in Ordnung so. Und es gibt Vorgaben vom Ministerium natürlich. Aber ich möchte das mal ganz deutlich betonen, das Ministerium ist enorm an Schulentwicklung interessiert. Das ist sehr pro Schulen gegenüber eingestellt, die sich auf den Weg machen. Das unterstützt uns alle sehr. Da gehen so viel mehr Dinge, als Lehrkräfte denken. Also schon allein, wenn man sich das Kerncurriculum anguckt, wir müssen das nicht abarbeiten. Das sind Vorschläge, das sind Ideen, die uns anregen, Dinge mit Kindern zu lernen. Da stehen Kompetenzen, die sie zu erwerben haben. Mhm. Und die erreicht man auch mit den Kindern zum großen Teil. Also da haben viel zu viele Menschen immer noch Angst, sich zu bewegen und sind unsicher, statt einfach ihrem Herzen zu folgen, zu sagen, ja, das machen wir jetzt einfach. Und wo ein Wille ist, da ist ein Weg und das tun wir. Nächster Punkt, der schwierig ist, es gibt welche, die sind weit voran, die wollen das gerne. Das hatte ich jetzt gestern gerade auch wieder. 2 Kolleginnen, die sagten, ja, wir sind so eine kleine Gruppe im Kollegium, wir wollen ganz viel verändern und sind uns einig und Schule ohne Noten wollen wir auch. Aber dann gibt es diese anderen Kolleginnen und Kollegen, die blocken. Das ist schwierig, das ist sehr hinderlich. Das hat man überall immer mal wieder, die gilt es zu überzeugen und ein bisschen mitzunehmen. Und manchmal muss man aber auch denken, ja, dann ist für uns hier der gemeinsame Weg jetzt einfach auch mal vorbei. Es ist in der freien Wirtschaft ganz üblich, dass Menschen ihre Arbeitsplätze wechseln, wenn sie irgendwo nicht mehr zufrieden sind und ihre Arbeitskraft dort nicht wertgeschätzt wird oder sie das Gefühl haben, da kann ich mich nicht genug einbringen mit dem, was ich kann und möchte. Und dann wechselt man. Da tun sich Menschen in Schule unheimlich schwer mit. Mhm. Das verstehe ich auch gar nicht. Und da muss man eben gucken, wo gehe ich hin mit meiner Expertise, wenn die jetzt hier an dieser Stelle gerade nicht gefragt ist?
Und wo passt es auch? Ne?
Alle Menschen haben doch ein Bestreben daran, ob es jetzt die Lehrkraft ist oder der Dezernent oder von mir aus auch unsere Kultusministerin. Alle haben ein Interesse daran, dass die Menschen da an dem Arbeitsplatz landen, wo sie sich einbringen können, wo sie zufrieden sind. Denn dann sind wir alle gut, wenn wir irgendwo sitzen, wo wir nicht geschätzt werden oder wo man uns Arbeiten gibt, die wir nicht erledigen können oder wollen. Dann bringt das alles nichts.
Nee, und das ist ja auch ein Schutzfaktor gegenüber Überlastung und Erkrankungen und so weiter. Genau. Ne? Also wenn man zufrieden ist in seiner Arbeit, im Team, das ist ja wirklich ein enormes Potenzial auch.
Genau, das muss man immer vor Augen haben. Und dann kommt natürlich der Faktor Zeit. Ja, wir haben ja so viele Aufgaben, haben wir. Es ist Irrsinn, was alles in Grundschule mittlerweile abgeladen wird, was sie alles an Aufgaben übernehmen müssen, ist wirklich Irrsinn. Aber auch da muss man sich manchmal zusammenraufen und sagen, so, pass auf, Moment, was können wir bedienen und was nicht? Was ist das Wichtigste, was wir zu tun haben, jetzt aktuell? Und da sortieren wir uns mal ein bisschen. Und dann schaufeln wir uns irgendwo auch Freiräume. Und wenn uns gerade wirklich wichtig ist, dass wir die Zensuren an unserer Schule abschaffen oder dass wir multiprofessionelle Teams implementieren oder was auch immer gerade angesagt ist an Thema in der Schule, dann müssen wir uns da sortieren und dann müssen wir uns dafür auch ein paar Freiräume schaffen. Da fallen natürlich andere Dinge dann mal hinten über. Mhm. Ja, dann kann man nicht rumrödeln und alles bedienen. Da muss man sich sortieren. Aber man muss einen Fokus setzen, was ist jetzt hier wichtig? Wo geht die Reise hin? Mhm. Und da ist auch dann Schulleitung gefragt. an der Stelle zu sagen, gut, da hat sich jetzt ein Team auf den Weg gemacht, die wollen jetzt hier ein bisschen Schulentwicklung machen und das ist gut und richtig so, weil sonst hätten wir ja, wenn wir nicht ständig Schulentwicklung betreiben würden, das ist auch unsere Aufgabe, dann hätten wir hier einen Rohrstock in der Hand.
Ja.
Na? Also den haben wir Gott sei Dank nicht mehr, ja schon lange, aber auch da ist Schulentwicklung passiert.
Ja. Na? Was geben Sie denn so für Empfehlungen, wenn Kolleginnen und Kollegen hier zu Besuch sind? Was sind so gute erste Schritte? Womit kann man gut anfangen, wenn man in seiner Schule auf den Weg gehen will? Zum Beispiel Noten gegen ausführliche Bewertungen und Berichte zu ersetzen.
Also mein erster Tipp ist immer, weil wir das hier so positiv erlebt haben, die Eltern mit ins Boot zu holen. Denn die Eltern sind ja die sozusagen andere Seite des Kindes, die emotionale Seite, die ihr Kind ja auch noch besser kennen als wir, beziehungsweise von einer anderen Seite kennen. Und wir Lehrkräfte mit unserem Auftrag und die Eltern mit ihrem Erziehungsauftrag, wir haben doch das gleiche Ziel, das Kind voranzubringen, das Kind glücklich zu machen, dem Kind was beizubringen. Und wir wollen ja Schule nicht verändern, damit es für uns easy wird und wir hier nur noch Zeitung lesen und Kaffee trinken, sondern wir haben ja hier wirklich was Tolles vor, wenn wir Noten abschaffen wollen oder was auch immer. Und daran haben auch die Eltern ein Interesse. Da schreien natürlich nicht alle sofort, juhu, hippie, bin ich dabei. Aber an jeder Schule, also sogar an unserer, wir haben einen ganz, ganz engagierten, ganz tollen Schulelternrat, die uns hier alle über die Maßen unterstützen und sehr wertschätzen. Und da muss man sich die Eltern ranholen und ihre Möglichkeiten einfach nutzen und die mit ins Boot holen. Und die, bei uns war das immer so, in jedem Schritt, den wir getan haben, haben die uns unterstützt, die Eltern, und waren manchmal oder ganz oft auch schon gedanklich sogar ein bisschen weiter als wir im Kollegium. Während wir noch gesagt haben, na Moment mal, wir müssen mal gucken, ob das auch alles wirklich so geht und hör nicht ganz so schnell. Waren die schon manchmal zwei Schritte weiter und haben gesagt, doch, los, komm her, das machen wir jetzt einfach so. Und dann ist das auch abgesichert natürlich. Dann hat man Unterstützung und das macht auch einfach so ein tolles Gefühl, dass man gemeinsam was Tolles für die Kinder gestalten kann. Das macht einfach unheimlich Spaß dann.
Ja, dann kommt schon wieder so ein bisschen dieses Familiäre durch, was Sie sagten, was auch in den Klassen, in den jahrgangsübergreifenden Klassen zum Tragen kommt. Ne?
Dann ist genau, dann ist man einfach miteinander und macht das einfach miteinander. Und da, das darf man nicht verkennen, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin. Weil wir wissen alle, wie es ist, wenn man eine Tätigkeit gerne macht und begeistert ist. Oh ja, ne, ich gestalte einen neuen Garten. Ja, ich habe schon die Tulpenzwiebeln bereit. Das macht ja manchmal Spaß. Und dann kann man sich schon vorstellen, wie das später wird und hat da richtig Bock, als wenn man so eine Aufgabe hat. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch den Garten umgraben. Ich habe gar keine Lust so. Ja, und wenn man Unterstützung hat, dann macht es richtig Spaß. Und das war immer das, was uns am meisten vorangebracht hat. Und die Ressource, die muss man sich zu Nutzen machen.
Ja. Wenn Sie jetzt mal, wir sind so auf der Zielgeraden, wenn Sie jetzt mal überlegen, Ihr Arbeitsalltag, also was darf sich verbessern, damit Ihr Arbeitsalltag leichter wird, unkomplizierter wird, damit es eine wirklich gute Schule wird, also auch von den Rahmenbedingungen her?
Personal. Personal, Personal, Personal. Da werden jetzt vielleicht einige mit den Augen rollen. Ja, 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 das ist so ein ewiges, ja, ja, wir klagen immer. Aber es ist wirklich so, wenn man gute Schule machen will, dann braucht man Personal. Geld ist auch schon versucht worden an manchen Ecken, braucht man für Personal. Weil in der Grundschule oder auch in den anderen Schulen braucht man einfach Menschen, die für diese jungen Menschen da sind. Es gibt etliche, die brauchen gar nicht so viel Unterstützung. Das habe ich eben auch schon gesagt. Die gibt es auch. Aber unsere Gesellschaft verändert sich wirklich momentan sehr, sehr stark. Und die Kinder sind die Leidtragenden. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich bin sehr dafür, dass Frauen auch alles tun, was Männer tun. Und ich bin ja selber auch immer berufstätige Mutter schon gewesen. Aber ich sehe da raus resultieren Schwierigkeiten, weil wenn wir Mütter auch alle arbeiten, was passiert mit den Kindern, wenn auch die Väter arbeiten? Also und da bleiben die Kinder einfach viel zu oft auf der Strecke. Soll jetzt keine Kritik sein daran. Nur
einfach, weil die Beziehung und Begleitung fehlt an der Stelle. Und die
Kindern,
Ansprechbarkeit, ja, das Dasein.
Den Kindern fehlen einfach Menschen. Ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden. Ich finde es toll, wenn Mütter arbeiten und auch Väter. Und das ist wirtschaftlich betrachtet auch in vielen Familien notwendig, dass beide Erwerbs nachgehen. Aber wir sehen hier in der Schule, dass die Kinder dabei ganz oft auf der Strecke bleiben, weil die wirklich Menschen brauchen, die sich viel mit ihnen beschäftigen.
Und wo es auch einfach ungeplante Zeit gibt und einfach ein spontanes Entwickeln von Zeit beispielsweise und in Beziehung sein, ja, in Verbindung sein.
Ja, Beziehung ist überhaupt nochmal ein ganz, ganz wichtiges Wort. Das versuchen wir hier immer sehr eng mit den Kindern in Beziehung zu sein. Und da gibt es viele Personen, die das ja an unterschiedlicher Stelle leisten. Das ist nicht immer unbedingt die Klassenlehrkraft, die beste Beziehung zu einem Kind hat. Kann auch wer anders sein. Das ist völlig egal, aber es muss eine fest definierte Person sein. Und dafür sind einfach zu wenige Personen da. Denn die Tätigkeiten, die hier in der Schule zu bewältigen sind, werden immer mehr. Wir haben immens viele Erziehungsaufgaben hier mittlerweile, immens viele Verwaltungsaufgaben, zusätzliche Dinge. Ich sage nur mal das als Stichpunkt Digitalisierung, ist alles schön und gut. Wir haben iPads und digitale Tafeln. Wenn was nicht läuft, haben wir keinen Ansprechpartner. Dann sind wir alleingelassen. Das müssen wir also auch noch irgendwie dann organisieren. Das ist nur eins von Hunderten von Beispielen an Tätigkeiten, die hier einfach so dann landen und für die es keine Auswege gibt. Und weil wir alle engagiert sind, kümmern wir uns irgendwie und suchen uns dann Möglichkeiten und Wege. Aber das kostet dann auch wieder Zeit, die für die Kinder nicht zur Verfügung steht. Also wir brauchen wirklich, es müssen nicht nur Lehrkräfte sein.
Eine gute Verwaltungskraft zum Beispiel wäre wahrscheinlich.
Ja, ne? Ja, ne, auch Schulleitungsaufgaben. Was da an Aufgaben mittlerweile auf Schulleitung zukommen und Verantwortungen. Es ist nicht zu bewerkstelligen, wirklich nicht mehr. Das ist frustrierend manchmal. Und dieser ganze Verwaltungsapparat und man sucht nach Hilfen und erhält sie nirgends. Das ist frustrierend manchmal. Ja, also da schiele ich manchmal nach Skandinavien, wo das doch so ganz anders ist und auch die Wertschätzung Schule und Bildung gegenüber eine ganz andere. Ja, das würden wir uns manchmal wünschen, skandinavische Zustände, ein bisschen mehr Geld und Personal in die Schulen, weil das ist die Zukunft unseres Landes, das muss ich einfach so sagen. Und da muss man mehr investieren.
Ja. Ja, das ist ja schon fast ein gutes Schlusswort. Und es ist eigentlich höchst dramatisch, dass das einfach nicht der Fall ist, ne? Dass der Fokus da nicht in dem Maße liegt, dass die Schulen und auch Kitas, dass sie entsprechend ausgestattet sind, um wirklich das Fundament für glückliche Menschen in diesem Land und kompetente Menschen in diesem Land zu legen. Ja, dass einfach da so viele Abstriche gemacht werden an der Stelle. Ne?
Genau, und alles eben, gutes Stichwort auch noch mal Kita, da ist es natürlich genau das Gleiche, nur in ein bisschen jünger. Da werden so viele Aufgaben abgeladen, also auch familiäre Aufgaben, die sind so nicht zu leisten.
Ja.
Das geht einfach nicht.
Und da muss man Schule auch vom System her, glaube ich, einfach nochmal ganz neu denken und auch nochmal ganz anders ausstatten. Umso besser, dass wir mit dem Podcast vielleicht nochmal die Bühne haben, das nochmal präsenter zu machen und Diskussionen anzustoßen. Zum Abschluss meine klassische Frage. Würden Sie Ihrem Jüngeren selbst denn empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden?
Ach ja, auf jeden Fall. Es ist ein anstrengender Job, aber es ist einfach auch ein total beglückender Beruf. Und alle jungen Menschen, die schließen in Schule zu arbeiten, die spüren das oder haben diese Idee ja auch schon. Deswegen entscheiden sie sich ja für diesen Bereich. Ich sehe mit großer Dramatik, dass da etliche dann abbrechen, weil ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Zum Beispiel von Seiten der Ausbildungsseminare oder vielleicht sogar der Universitäten. Das kann ich nicht so genau beurteilen, aber in den Ausbildungsseminaren auf jeden Fall. Das geht ja aber auch gerade durch die Presse. Auch da muss ganz, ganz schnell, ganz, ganz dringend ganz viele Veränderungen geben. Das geht gar nicht so weiter, denn die Menschen wollen Lehrer und Lehrerin werden. Da gibt es genügend, die das wollen. Und die muss man nur im Boot behalten.
Ja.
Ja. Und auch später dann, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, da gibt es ja auch viele, die dann ausbrennen. da muss ein bisschen Entlastung her.
Ja. 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 Ja, vielen Dank, Frau Köntopf, für Ihre Zeit, die Sie natürlich Ihren Kindern in der Klasse gemopst haben. Danke, dass Sie mit mir in Beziehung gegangen sind, heute in Verbindung und wir dieses Gespräch führen konnten. Ich hoffe, dass dadurch einige Diskussionen und konstruktive Entwicklungen in Gang gesetzt werden. Schauen wir mal. Wir arbeiten, glaube ich, gemeinsam dann weiter dran.
Ja, sehr gerne. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Im Gegensatz zu meinen persönlichen Schulerfahrungen in den 80er und 90er Jahren hat sich Schule heute ganz schön verändert. Und das erklärt vielleicht auch, warum Bildungsdiskussionen oft so vehement und kontrovers geführt werden. Nämlich, weil Menschen sich nicht vorstellen können, wie es auch anders gehen kann. Umso wichtiger sind Einblicke in modernes Schulleben, wie ihn Bildungsfrau Tanja Köntopf mit Begeisterung eröffnet. Deutlich wird an dieser Stelle natürlich auch, dass Schule mit den veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen auch eine andere Personalausstattung braucht. Mehr Menschen mit unterschiedlichen Professionen, um alle Aufgaben von Wissensvermittlung, Lernbegleitung, Verwaltung und Techniksupport wirklich kompetent erfüllen zu können. Da ist noch viel zu tun. Du willst auch Bewegung in den Bildungsbereich bringen? Dann schreib mir gerne unter mail@bildungsfrauen.de. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.